Offenbarung des Johannes, zweiwöchentlicher Bibelkurs. Schön, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und wir wollen zuerst beten. Wir wollen zuerst beten und dann uns den Themen widmen. Und nochmal kurz uns ein letztes Mal erinnern. Jesus, ich danke dir für das Buch der Offenbarung. Wir danken dir, Herr, für diesen krönenden Abschluss der Heiligen Schrift, der so viele Verheißungen birgt, Herr. Du sagst, glückselig sind die, die lesen, hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Und Herr, wir wollen heute, das allein reicht schon aus, um uns zu locken, um uns zu animieren, uns zu motivieren, uns mit diesem herrlichen Buch auseinanderzusetzen, weil du sagst, glückselig sind die, die die Worte dieses Buches lesen, hören und bewahren. Herr, wir bitten dich, dass du uns jetzt Gnade gibst, dass du uns hilfst, dass du uns die Worte des Buches ja zum Leben erweckst, dass wir nicht irgendwie rausgehen mit noch mehr Bibelwissen, sondern dass etwas in unseren Herzen geschieht, etwas, was unser Leben verändert, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass du dazu fähig bist, dazu willig bist, und wir danken dir für die Herrlichkeit deines Wortes. Halleluja. Amen.
Amen.
Okay, wer hatte nicht die Lehre vom letzten Mal angehört? Okay.
Die Einführung.
Genau. Letzte Woche haben wir eine kleine Einführung gegeben. Unter anderem das, was ich auch gerade im Gebet erwähnt habe, dass es das Buch der Offenbarung die Verheißung der Glückseligkeit trägt. Wir haben ja zurzeit auch die Predigtreihe über die Seligpreisungen. Und es gibt auch eine Reihe andere außerhalb von Matthäus 5. Und das ist so eine, die nur mit dem Buch der Offenbarung zu tun hat. Weshalb wir uns freuen, uns diesem Buch zu nähern und uns damit zu beschäftigen, weil wir wissen, Gott gibt uns etwas, teilt uns etwas zu, einfach nur dadurch, dass wir das Wort Gottes, das Wort aus der Offenbarung auf uns wirken lassen. Wir haben die meiste Zeit haben wir letztes Mal damit zugebracht, eine Gliederung zu erstellen, die ich euch auch nochmal ins Herz legen möchte, wenn ihr das nicht angehört habt, beziehungsweise euch das auch nicht notiert habt. Das ist äußerst hilfreich, wenn ihr jetzt nur für diese Lehrserie meinetwegen ein eigenes Notizbuch anfertigt oder irgendwie das so erfassen wollt, dass ihr länger was davon habt, dann muss ganz vorne am Anfang die Gliederung stehen. Das ist immer ganz wichtig, wenn man irgendwo in einer fremden Stadt ist, und dann haben die garantiert immer eine Karte dabei. Früher hatte man das in Papier, heute hat man das auf dem Handy. Man braucht immer eine Karte, um zu sehen, wo ist man gerade, weil aus dem aktuellen Standort ergibt sich die Richtung, wie wir das betrachten sollen, wo wir gerade stehen. Und genauso ist es wichtig, dass wir eine Übersicht haben, die wir am besten sogar auswendig können, wenn es ums Buch der Offenbarung geht. Was bedeuten welche Kapitel? Manche sind chronologisch, manche sind Zwischensequenzen, die erklären das, was in den chronologischen Dingen passiert ist. Manches ist aus dem Anfang der Zeiten, manches ist aus dem Ende der Zeiten, manches ist aus der Zwischenzeit. Und so können wir sehr verwirrt sein, wenn wir nicht diese Chronologie haben. Okay, das Buch der Offenbarung richtet sich an die 7 Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei. Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Smyrna, Ephesus und Laodicea. Das waren die sogenannten Leuchtergemeinden, darüber hatten wir auch gesprochen, was das für Gemeinden sind. Gemeinden, die eine besondere Autorität, eine besondere Reichweite und einen besonderen Einfluss haben und auch eine besondere Stellung im Himmel. Und an diese Gemeinden geht das Wort, ja, und das Buch der Offenbarung. Und da seht ihr schon da die kleine Insel dort, Patmos, das war der Ort, wo die Offenbarung quasi niedergeschrieben wurde. Gut. Halleluja. Das war die Einführung letzte Woche und jetzt starten wir mit dem Text, und zwar mit den ersten 3 Versen des Buches. Dum, 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 dum. Habt ihr eure Gurte angelegt? Okay. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinen Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Erstens, ich habe das alles mal in Punkte aufgegliedert, so dass wir da dem Ganzen auch relativ leicht folgen können. Erstens, Gottes Absicht mit dem Buch der Offenbarung. Wie ihr euch das vielleicht schon denken könnt, ist die Absicht, die Gott hat, mit dem Buch der Offenbarung etwas zu offenbaren. Überraschung! Das hätte jetzt keiner von euch gedacht, aber es ist tatsächlich so. Und wir gehen mal durch die drei Punkte durch, die wir hier aus dem ersten Vers herausnehmen können, worum es im Buch der Offenbarung geht. Ich lese den ersten Vers nochmal. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinen Knecht Johannes, gesandt. Das Buch der Offenbarung offenbart Jesus Christus. Das ist das große Thema. Das sind die ersten drei Worte aus diesem Abschnitt. Offenbarung Jesu Christi. Das ist das große Thema und wenn man so will, das Hauptthema des ganzen Buches. Alles ringsherum, was nicht mit der Offenbarung Jesu Christi zu tun hat, ist eigentlich nur Nebensache. Das heißt, in diesem Buch geht es nicht in allererster Linie, ist eh spiegelverkehrt. Nee,
deswegen würde deine Frau dich gern sehen.
Meine Frau würde mich gern sehen. Okay, Thomas ist top informiert. Alles andere, die Ereignisse, der Antichrist, die Krisen der letzten Zeit, die Ernte und so weiter und so weiter, all die Dinge sind Nebensache und es geht hauptsächlich darum, dass Jesus Christus offenbart wird. Und das ist auch die einzige richtige Sichtweise, das einzig richtige Paradigma, wie wir die Bibel, die Bibel überhaupt und auch die Offenbarung ganz besonders betrachten sollten, ist: Wie ist Jesus Christus? Was ist sein Charakter? Was macht seine Schönheit aus? Warum ist er liebenswert? Warum ist er herrlich? Warum ist er der Erlöser? Warum ist er mächtig und stark? Warum ist er sanftmütig und demütig? All diese Dinge sehen wir im Buch der Offenbarung. Diese Offenbarung Jesu Christi ist das Hauptthema und der Hauptfokus des ganzen Buches. Die Person Jesus Christus. So, ich habe hier aufgeschrieben, nicht die Ereignisse, Gefahren, Menschen in der Endzeit oder der Teufel sind das Hauptthema, sondern die Person Jesu Christi. Ihn kennenzulernen, ihm nahe zu sein, darum geht es, wenn wir uns mit dem Buch der Offenbarung auseinandersetzen. Hi Selina! Schläft Ole?
Nee.
Hier vorne ist noch ein Platz. Ich würde mich freuen, wenn du hier vorne bei mir sitzt. Okay. So, es geht um Jesus Christus. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns nicht verrennen in Fakten, in Ereignissen, in sonst irgendwas. Es geht um Jesus Christus. Deswegen ist das Buch der Bibel, ist das Buch der Offenbarung auf jeden Fall etwas, was du mit ins Gebet nehmen musst. Offenbarungstext, den du nicht ins Gebet nimmst und den du nicht mit Jesus, vor Jesus, für Jesus bewegst im Herzen, im Gebet, ist ein Text, der dir nichts bringt. Die Offenbarung darf nicht genommen werden als ein Buch für unseren Verstand, um den Fahrplan, den Endzeitfahrplan auszurechnen, sodass wir Bescheid wissen, worum es geht und dass wir dann unsere Kellerbunker haben, wenn der Atomkrieg losgeht und wir genug Essen haben und Trinken haben und alle anderen draußen sterben. Das ist überhaupt nicht das, worum es geht, sondern der Fokus ist deine Beziehung zu Jesus Christus. Ihn kennenzulernen, ihn offenbart zu bekommen. So. Das Ziel ist es, eine enge und liebevolle Beziehung zu ihm zu pflegen. Und damit erfüllen wir das erste Gebot. Matthäus 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit aller deiner Kraft, mit ganzem Verstand. So, wir wollen über das Buch der Offenbarung noch tiefer, noch herrlicher, noch reiner Jesus lieben lernen. Amen.
Amen.
Dankeschön für dieses beherzte Amen. Und jetzt steht hier, das kam auch in der Frage per E-Mail zu mir, hier heißt es Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat. Das ist etwas verwirrend und ich verstehe das auch nicht 100%, aber es scheint ein, wie wir es in der ganzen Bibel sehen können, eine Abhängigkeit innerhalb der Dreieinigkeit Gottes zu bestehen. Jesus offenbart nicht einfach unabhängig vom Vater sich selbst, sondern die Offenbarung wird irgendwie freigesetzt vom Vater und so wird Jesus dargestellt und der Heilige Geist vermittelt das alles. Es ist etwas, was innerhalb der Gottheit passiert und nur so kann ich mir das erklären, das ist eine Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat. Und dann kommen wir, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Aber weiter. Punkt 1, Punkt 2. 1, 2. Jetzt kommen viele so kleine Unterpunkte, also ihr könnt euch schon mal darauf einstellen. Das Buch der Offenbarung offenbart nicht nur Jesus Christus, sondern es offenbart die Brautgemeinde der Endzeit. Und das ist etwas Glorreiches, etwas Herrliches. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so die Augen aufmacht und mal hier und da hinhört und mit diesem und jenem spricht, es könnte einem Angst und Bange werden um den Zustand der Gemeinde und wir denken an alles Mögliche, aber nicht an eine reine Braut, die sich auf ihren Bräutigam freut. Aber in der Offenbarung sehen wir, Jesus, beziehungsweise da ist es viel eher der Vater, weiß, wie er mit uns zu handeln hat. Er weiß, wie er mit seiner Gemeinde umzugehen hat. Und am Ende wird es eine Gemeinde geben, die im Gleichklang, im hundertprozentiger, völliger Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist ist. Da heißt es in Offenbarung 22, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Das wird wahrscheinlich das allererste Mal, vielleicht war es nach Pfingsten schon so und in manchen Erweckungen, aber das wird eines der wenigen Male der gesamten Kirchengeschichte sein, wo es eine hundertprozentige Übereinstimmung der Gemeinde mit dem Heiligen Geist gibt. Und sie im Gleichklang rufen, komm Herr Jesus. Und dann stimmt Johannes mit einem und sagt, ja, komm Herr Jesus, komme bald. Und diese Herrlichkeit offenbart sich durch das ganze Buch der Offenbarung. Nicht indem wir erfolgreich haben, große Gemeinden haben und irgendwie viel Geld in die Kasse fließt, sondern hauptsächlich dadurch, dass die Gemeinde in Verfolgung, in Anfechtung, in großen Bedrängnissen, weil der Teufel eine große Wut hat auf alle Heiligen, die sich da standhaft erweist. Und das, was Jesus immer wieder zu den 7 Gemeinden sagt im zweiten und dritten Kapitel, halte aus bis zum Ende. Wer ausharrt bis ans Ende. So, und die Endzeitgemeinde ist eine Gemeinde, die ausgeharrt hat. Und gegenüber dem, das andere Extrem, die Offenbarung offenbart uns nicht nur die Brautgemeinde, sondern sie offenbart uns auch die Hurengemeinde. Offenbarung 18, Vers 7, da heißt es, die Hure hat sich in ihrem Herzen über alle Maßen erhoben. Und sagt, ich werde kein Leid kennen, ich werde reich sein, ich werde kinderreich sein, niemand kann mich antasten. Und das ist das Hauptaugenmerk der Hurengemeinde, die Gemeinde, die neben Gott auch noch andere Götter hat. Das ist das, was eine Hure ist, sie hat mehrere Liebhaber. Und die Gemeinde, die reine, wahre Gemeinde, hat nur einen Liebhaber und das ist Jesus, der Bräutigam. Und die Hurengemeinde hat mehrere Liebhaber. Und auch das offenbart uns im Kontrast das Buch der Offenbarung. Kapitel 17 und 18 sind da sehr aufschlussreich. Okay, aus dem allerersten Vers, hier im ersten Kapitel, können wir 3 Punkte entnehmen, wie die Gemeinde sein wird. Und darauf möchte ich ganz kurz eingehen, weil es in diesem ersten Vers steht. Erstens, sie hat eine Offenbarung Jesu Christi, ich gerade schon gesagt. Sie kennt Jesus. Sie weiß, wer Jesus ist. Sie weiß, dass sie ihm vertrauen kann. Und sie ist ihm völlig hingegeben. Sie liebt Jesus, weil sie ihn kennt. Die meisten Menschen, die meisten Christen leider, lieben Gott nicht und lieben Christus nicht, weil sie ihn nicht kennen. Weil sie sich nicht aufmachen, ihn kennenzulernen. Aber die Endzeitgemeinde ist eine Gemeinde, die Jesus kennt und deshalb ihm vertraut, ihn liebt und bis in den Tod geht für ihn. Zweitens, die Gemeinde, da heißt es ja, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll, die Gemeinde ist bereit für die Ereignisse, die da kommen. Wenn ich mir jetzt das Buch der Offenbarung durchlese und ich denke mir, meine Güte, wie soll die Gemeinde das alles aushalten? Ja, es sei denn, ich habe diese, was ich am Sonntag schon sagte, dieses Märchen, es war einmal vor langer Zeit eine geheime Entrückung, die so geheim ist, dass sie selbst in der Bibel nicht vorkommt. Wenn wir den Quatsch beiseite gelegt haben und dann auf einmal merken, die Gemeinde geht durch richtig Anfechtung, durch richtig Trouble. Und gerade die Gemeinde, die sie vorher so groß in Sicherheit gewogen hat und wo wir seit so vielen Jahrzehnten keine Anfechtung, keine Verfolgung mehr haben, die wird richtig herausgefordert sein. Aber Jesus bereitet uns darauf vor. Wenn wir die kleinen Leiden, durch die wir heute gehen, so sehen, dass sie eine Vorbereitung sind auf das große Leiden, dann sind wir oft immer dankbar für das kleine Leiden. Das glaubt ihr gar nicht. Und drittens, die Gemeinde der Endzeit hat eine Knechtsmentalität. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen soll. Nicht seinen Kindern, nicht seinen Soldaten, nicht seinen Freunden, seinen Knechten. Und dieses Wort kann man einsetzen, kann man Diener, Knecht, Sklave, ist alles in dem griechischen Wort drin. Die Gemeinde der Endzeit ist Jesus aus Liebe 100%, die ist immer völlig, völlig Jesus ergeben. Aus Liebe. Sie folgt ihm, wo auch immer er hingeht, heißt es von den 144.000, von diesen, wo keiner richtig weiß, wer das eigentlich ist, heißt es, wir folgen dem Lamm, wo immer es hingeht. Und das ist eine Qualität von Nachfolge, vom Christentum, wie sie Gott auch in uns formeln möchte. Nicht erst, wenn die großen Krisen kommen, sondern heute. Und ich denke auch, dass dieses Buch sich nicht an alle richtet, die irgendwie Christ sein wollen, sondern es richtet sich an die, die bereit sind, Gehorsam zu leisten. Sondern wenn wir nicht bereit sind, Gott zu gehorchen, dann kann man nicht das Buch zuklappen. Was nützen die schönsten Anweisungen, die schönsten Predigten darüber, wie man leben soll, die schönsten Ausführungen darüber, wie Gott ist, wenn wir nicht bereit sind, das zu tun, was er sagt. So und so will Gott in uns eine Sklavenmentalität, eine Knechtsmentalität schaffen. Okay, das Buch offenbart Jesus Christus, das Buch offenbart die Brautgemeinde der Endzeit und das Buch offenbart zukünftige Ereignisse. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Dieses Buch der Offenbarung ist eine prophetische Schau auf die letzten Jahre der Menschheitsgeschichte. Natürlich auch nach Offenbarung 22 geht die Menschheitsgeschichte weiter, aber die im jetzigen Zeitalter, sagt die Bibel. Diese Zeit ist eine enorm wichtige Zeit. Es wird die Zeit der größten Herrlichkeit und Erweckung sein und gleichzeitig die Zeit der größten Finsternis, der größten Perversion, des größten Unheils, was der Teufel sich ausdenken könnte. Beides kommt zusammen. Jesaja 60, Vers 1. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. So, was ist es jetzt nun, dunkel oder ist es jetzt nun hell? Beides. Das sind die es ist der Höhepunkt eines Konfliktes, der schon seit Jahrtausenden besteht, nämlich das Reich Gottes gegen die Mächte der Finsternis. Und dieser Konflikt wird in allen möglichen Facetten, wenn wir dann dahin kommen, ihr werdet es gar nicht glauben, was da alles passiert, wird in allen möglichen Levels und Facetten ausgetragen. Und am Ende geht unser Herr siegreich hervor. Das wissen wir schon. Wir kennen das Ende schon. Also es ist eigentlich langweilig, weil wir sind total gespoilert jetzt, weil wir wissen, wie es ausgeht. Aber das ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Das Ziel und Zweck aller Dinge in der letzten Zeit ist das Kommen Jesu Christi auf die Erde. Die Wiederkunft seiner selbst in Herrlichkeit. Wenn wir mal Offenbarung 1, Vers 7 lesen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Jesus kommt wieder. Das ist das, worauf alles hinausläuft. Und der Teufel riecht den Braten, der weiß genau, was ihm bevorsteht. Und deswegen ist es ein Zeitalter der absoluten Extreme. Und wenn wir mal 2. Petrus 3, Vers 12 aufschlagen, jemand eine Elberfelder?
Ja.
Kannst du mal 2. Petrus 3, Vers 12 aufschlagen, bitte? Enrico, und vorlesen.
2. Petrus 3, Vers 12.
Schön laut.
Indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden.
Da ist also ein Tag, der da kommt, und Petrus sagt, ihr als Gemeinde, ihr erwartet diesen Tag, ihr freut euch darauf und ihr beschleunigt ihn. Das ist das, was das griechische Wort sagt. Schlachter sagt, ihr erwartet ihn sehnlich oder irgendwie sowas, oder ihr freut euch darauf.
Erwartet
ihm Entgegeneid. Ja, ihm Entgegeneid. Wir eilen ihm entgegen. Aber es ist mehr als ein Entgegeneid, wir beschleunigen ihn. Das heißt, die Bibel kennt eine Dimension, wo Gott nicht mehr nur selber, wo Jesus nicht nur selber der Herr der endzeitlichen Ereignisse ist, sondern wo er sich zusammenschließt mit seiner Gemeinde. Und die Gemeinde unter der Leitung des Heiligen Geistes die letzten, die Ereignisse dieser Welt in Gang setzt und in Zusammenarbeit mit Gott das Kommen Jesu beschleunigt, beziehungsweise ihn auf die Erde zurückbringt. Im 1. Korinther Kapitel 16 heißt es, in den abschließenden Worten von Paulus, Maranatha, und das ist aramäisch und das bedeutet, komm Herr Jesus, komme bald. Und das war der Ruf der Gemeinde. Sie haben gesagt, komm Herr Jesus. Sie haben mit dieser Erwartung gelebt. Sie haben mit dieser, heute denken, wer von uns denkt jeden Tag an, wer von uns hat heute an die Wiederkunft Jesu gedacht? Kaum einer für uns. Jana hat mal kurz dran gedacht, super. Heute Abend, ja. Aber kaum einer von uns, und so geht es der Gemeinde ganz im Allgemeinen, hat diesen Tag der Herrlichkeit, von dem die Apostel so viel geredet haben. Geht es immer um den Tag, um den Tag, um den Tag. Wenn ihr lest, der Tag, dann geht es immer um die Wiederkunft Jesu. Sie lebten mit der ständigen, mit dieser, nicht im Schatten, sondern im Licht dieses Tages. Sie wussten, was da am Ende kommt. Und das hat ihr Handeln heute beeinflusst. Und das ist etwas, was die Gemeinde unbedingt wieder zurückbekommen muss. Dass wir im Lichte des Tages leben. Dass wir im Lichte der Ereignisse leben, die vor uns sind. Richte unseren Sinn auf das Ende hin, heißt es in einem Lied. Und dazu hilft uns das Buch der Offenbarung. Halleluja. Ich bin gut durchgekommen hier. Dann in Vers 2 lesen wir dann noch von dem, was Johannes als Apostel ausgezeichnet hat. Da bin ich auch letzte Woche, also vor 2 Wochen schon drauf eingegangen. Und in Vers 3 lesen wir die Glückseligpreisung, die wir auch letzte Woche behandelt haben. Und deswegen springen wir jetzt mal direkt zu Vers 4. Und ich lese mal Vers 4 bis 5a. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor dem Thron sind, und von Jesus Christus. Hier machen wir erstmal einen Cut. So, Johannes wünscht den sieben Gemeinden Frieden, und zwar von drei verschiedenen Instanzen. Erstens, von dem, der war, der ist, der kommt. Von den sieben Geistern, die vor dem Thron sind. Und drittens, von Jesus Christus. Und darüber wollen wir uns jetzt mal ein bisschen unterhalten. Die dreieinige Gottheit. Thomas hat da ja schon mal eine Lehre hier drüber gehalten. Wo er dann sich auch an der Wand da ausgetobt hat. Ich hoffe, das ist jetzt alles. Ich habe die leider nicht angehört. Ich hoffe, ich bin jetzt hier im Gleichklang. Wenn nicht, dann schreist du laut auf und rufst: Oh, Lehrer! Okay. Erstens, der Vater wird hier genannt. Der war, der ist und der kommt. Das ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Schöpfer von Himmel und Erde, Gott. Er wird hier bezeichnet als der war, der ist und der kommt. Ganz oft in der Bibel finden wir diese Redewendung, die im Namen Gottes sind. Es heißt nicht der war, der ist und der sein wird, sondern es ist der war, der ist und der kommt. Gott ist immer der Kommende. Und er ist immer der, der ist. Und er ist immer der, der war. Er ist, auf kurz gesagt, der Ewige. Ganz am Anfang macht Johannes hier klar, es gibt eine Instanz, die steht über all dem, was der Gemeinde bevorsteht. Über allen Herausforderungen, über allen Schwierigkeiten steht ein Gott, der das Ende schon vom Anfang gesehen hat. Sogar schon das Ende benannt hat, sagt die Schrift, als wir noch am Anfang waren. Er weiß heute schon, wie du am Ende deines Lebens sein wirst. Wie krumm deine Nase ist, wie grau deine Haare sind. Letztens hat meine Frau gesagt, ich werde hier hinten, kriege ich hier lichte Haare. Ich habe das natürlich gescholten und ich bin ja über 130. Okay, Gott steht über allem. Er ist der Ewige, er ist der Heilige. Okay, wir gehen mal direkt zum Zweiten. Ich glaube, das ist dann für die meisten interessanter. Der siebenfältige Heilige Geist. Selina und Julia hatten die gleiche Frage. Was ist denn mit siebenfältiger Heiliger Geist genannt? Gemeint? Oder was sind denn die sieben Geister, die vor dem Thron Gottes sind? Was soll das denn jetzt nun schon wieder? Ich dachte, es gibt einen Heiligen Geist. Auf einmal gibt es jetzt hier sieben und die sind alle irgendwie von Gott und das ist vermischt. Und deswegen wollen wir uns mit der ganzen Sache mal ein bisschen näher auseinandersetzen. Zunächst einmal möchte ich euch daran erinnern, ihr kennt doch alle die Menorah.
Was?
Menorah, der siebenarmige Leuchter, der im Heiligtum in der Stiftshütte bzw. im Tempel steht. Der hat sieben Arme. Und so ähnlich können wir uns das jetzt hier vorstellen. In Offenbarung 4, Vers 5 heißt es, wir klettern mal ein paar Seiten vor, und von dem Thron gingen Blitze, Donner und Stimmen aus, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Vor dem Thron Gottes, im Zentrum der göttlichen Präsenz, wo alles, was menschlich, fleischlich, sündig ist, ja, verschwindet und nicht sein kann, da stehen sieben Feuerfackeln. Und man könnte, also ich stelle mir das so vor, dass es wie eine Menorah ist. Und das ist auch das, was die Menora repräsentiert. Das ist der Heilige Geist. In Offenbarung 3, Vers 1, da heißt es von Jesus und den Engeln der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, der die sieben Geister Gottes hat. Also halt mal fest, diese sieben Geister sind vor dem Thron in der göttlichen Gegenwart selbst und sie sind in Jesus Christus. Es ist gar nicht so kompliziert. Okay, Schatz. Hast du das noch mitgekriegt mit meinen Haaren?
Es gibt keinen Platz mehr.
Also hier ist noch eine schöne Ecke frei. Da brauchen wir aber noch einen Stuhl. Rico, kannst du mit dem Stuhl? Und während hier... Zurückspulen. Also der Heilige Geist ist quasi, hat seinen Ursprung vor Gott. In Gott selber. Er ist im Thronsaal Gottes. Diese sieben Geister, und ich werde euch gleich erklären, dass es ein Geist ist. Und diese sieben Geister sind auch in Jesus Christus. Von Jesus heißt es im Kolosserbrief, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Das Wort Dreieinigkeit kommt in der Bibel nicht vor, aber sehr wohl das Wort Gottheit. Und alle drei Personen der Gottheit, das Wort, der Geist und der Vater, sind in Jesus Christus. Das heißt, diese sieben Geister Gottes sind in Wirklichkeit ein Geist, der Heilige Geist. Und weil ich wusste, ihr kauft mir das jetzt nicht so einfach ab, schlagen wir mal Jesaja Kapitel 11 auf. Wo das Ganze näher beschrieben ist. Jesaja 11 ist eine riesige Prophetie, eine herrliche Prophetie. Nicht umsonst wird das Jesaja-Buch, das Evangelium von Jesaja genannt. Eine Prophetie auf Jesus. Und in Vers 2 heißt es, und auf ihm, auf Jesus, dem Messias, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wir verlangsamen das Ganze mal und gehen da langsam durch. Erstens, der Heilige Geist ist der Geist des Herrn. Er ist der Geist, der in Gott selbst wohnt. Der Gott selbst ist. Der Herr aber ist der Geist. Wir kriegen das mit unserem Verstand schwer verbunden. Es ist aber so, dass Gott einer ist und aus drei Personen besteht. Und dann am Ende doch wieder einer ist. Der Heilige Geist ist der Geist... Was denn, Schatz? Hast du einen Bleistift? Ich habe auch einen Bleistift. Nee, ich habe den Bleistift.
Danke.
Brauchst du
einen? Nee.
Also, der Heilige Geist ist der Geist des Herrn. Er ist Gott selbst und gleichzeitig ist er in Gott. Zweitens, er ist der Geist der Weisheit. Halleluja. Die meisten Menschen verstehen unter Weisheit was völlig anderes als die Bibel, das versteht. Wir hatten da auch mal eine Predigtreihe vor ein, zwei Jahren, die sehr gesegnet war. Die könnte ich auch mal hochladen. So dass sie wieder zugänglich wird. Weisheit ist das Skelett des Leibes Christi. Ist die Grundstruktur des Reiches Gottes. Wenn ein Haus gebaut wird, ein Wolkenkratzer gebaut wird, wird erstmal so ein Stahlgerüst hochgezogen. Und um das Stahlgerüst drumherum kommen dann die Wände, kommt der Boden, kommt Glas, kommt Verschiedenes. Aber dieses Stahlgerüst, das ist die Weisheit Gottes. Es gibt den ganzen Struktur und Form. Die Weisheit Gottes ist im Grunde die Essenz des Wesens Gottes. Und der Heilige Geist vermittelt sie. Merkt ihr jetzt, warum ich will, dass ihr mitschreibt? Damit ihr später, wenn ihr jetzt überhaupt nichts verstanden habt, dann nochmal drüber nachdenken könnt. Drittens, der Heilige Geist ist der Geist des Verstandes. Er ist allwissend und macht keine Fehler. Hier sieht man auch ganz deutlich, dass Weisheit und Verstand was Unterschiedliches ist. Wir Menschen, unsere Kultur, wir vermischen Weisheit und Verstand so ein bisschen. Und wenn wir schwierige Situationen haben, wo wir ein Problem haben, denken wir, oh, dann müssen wir jetzt um Weisheit beten. Nee, du musst eigentlich um Verstand beten, um das Problem zu lösen. Um Weisheit musst du beten, wenn es um dein Herz geht. Er ist der Geist des Rats. Er hilft uns, Gott wohlgefällige Entscheidungen zu treffen. Halleluja. Ohne ihn, du wüsstest nicht, was Gott von dir will. Es ist der Heilige Geist, der Menschen überführt. Es ist der Heilige Geist, der den Willen Gottes, selbst wenn wir die Bibel lesen, wir würden völlig blind sein. Unser Verstand wäre voll, aber unser Herz wäre leer, unser Geist wäre unberührt, wenn nicht der Heilige Geist das Wort Gottes nehmen würde und uns Rat geben würde. Deswegen nennt Jesus ihn ja auch den Lehrer. Er ist der Geist der Kraft. Halleluja. Er ist derjenige, wie könnte man das sagen? Er ist der, ja, das kann man schlecht sagen, weil der Vater wirkt hier auf der Erde, Jesus wirkt hier auf der Erde, aber das meiste, was Gott in uns tut, tut er durch den Heiligen Geist. Aber man kann das, wie gesagt, nicht trennen, weil Jesus sagt, der Heilige Geist wird zu euch kommen. Und dann bin ich später erklärt, dass der Vater und ich werden kommen und Wohnung in euch machen. Ja, was denn? Dann kommt jetzt nun der Heilige Geist oder kommt der Vater und der Sohn und die werden in mir wohnen? Der Heilige Geist wohnt in dir und mit dem Heiligen Geist, weil sie untrennbar in der Gottheit miteinander verbunden sind, auch der Vater und der Sohn. Wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein, sagt Paulus. So, also die gehören zusammen. Und der Heilige Geist ist der Geist der Kraft. Das heißt, er hat Kraft zuallererst, dein Herz zu verändern. Du kannst dein Herz nicht verändern. Du kannst dich biegen und brechen, wie du willst. Du kriegst es vielleicht ein bisschen modelliert und abgefeilt, aber die eigentliche böse Wurzel, die eigentliche, deine ganze Selbstsucht und so weiter, das alles wird der Heilige Geist in seiner göttlichen Kraft raus. Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und darüber hinaus natürlich auch äußerliche Kraftwirkungen, was Heilungen angeht, was Gaben angeht, Zeichen, Wunder und so weiter. All diese Dinge wirkt der Heilige Geist durch uns.
Also hat das ja irgendwo was mit Macht zu tun.
Auch mit natürlich die Autorität, oder meintest du jetzt so Autorität machtmäßig?
Ja, unter anderem.
Ja, also die Autorität, die wir haben, haben wir auch nur durch den Heiligen Geist. Er ist quasi Gott in uns und nur das befähigt uns ja, Macht zu haben über Dämonen, Autorität auszusprechen, im Gebet Autorität zu haben, über jetzt, wenn wir sehen, was alles abgeht, wieder hier in Sachsen, in Chemnitz und so weiter, im Gebet einzustehen, im Gebet zu rufen, diese Autorität, dass sich dann wirklich etwas verändert, etwas passiert in unserem im Sichtbaren, das hat eng mit dem Heiligen Geist zusammen. Er ist der Geist der Erkenntnis. Das bedeutet nicht, dass er uns irgendwie beim Studieren hilft, sondern es bedeutet, dass er das Wesen Gottes vermittelt. Wir lernen Gott durch den Dienst des Heiligen Geistes kennen. Das ist, wenn die Bibel Erkenntnis meint, meint sie immer ein Erkennen aus Erfahrung, ein von Person zu Person. Und der Heilige Geist wird in Epheser 1, Vers 17 auch der Geist der Weisheit und der Offenbarung genannt. Zum Glück gab es in Ephesus keine Theologen. Hi. Okay, jetzt müssen wir noch, vielleicht können wir hier noch ein bisschen zusammenrutschen. Manuela, kannst du dich da hinten an die Ecke setzen? Zum Glück gab es in Ephesus keine Theologen, weil die hätten gesagt, wie jetzt Paulus? Ich dachte, wir haben den Heiligen Geist schon. Und jetzt betest du auf einmal, dass wir den Geist der Weisheit und der Offenbarung bekommen sollen? Gott sei Dank gab es die Erfindung für Theologie erst später, die das dann in Frage gestellt hätten. Und so ist es doch in unserer Bibel gelandet. Der Heilige Geist ist der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Er offenbart Jesus Christus. Er offenbart den Vater selbst. Durch den Dienst des Heiligen Geistes können wir Gott kennenlernen. Das ist der Dienst vom Geist der Erkenntnis. Und siebtens, mein Favorite, hoffe, Sie sind alle gut. Er ist der Geist der Furcht des Herrn. Der Heilige Geist schenkt uns Furcht Gottes. Und damit ist nicht eine Ehrfurcht genannt, wie ich die vor Angela Merkel habe oder vor meinem Chef, sondern eine tatsächliche, buchstäbliche Furcht. Und ich breche jetzt hier ab, weil es gibt so viel dazu zu sagen. Es ist das, diese Furcht des Herrn ist das Herrlichste, was wir bekommen können von Gott. Nichts segnet uns mehr als Furcht Gottes. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Nichts bringt uns mehr in der Heiligung voran und lässt uns von Sünde Abstand nehmen als Furcht Gottes. Wer den Herrn fürchtet, hasst das Böse. Durch die Furcht des Herrn weicht man von Bösen. Lasst uns die Heiligkeit verenden in der Furcht Gottes. Und. So, der Heilige Geist ist dieses große Gnadengeschenk, der uns diesen Schatz der Furcht des Herrn schenkt. Boah, ja, frag mich kurz was.
Weißt du, ob dieses Wort Furcht, so wie es im ursprünglichen Text sozusagen steht, ob das mit Angst oder so zu tun hat, oder ist das was ganz anderes eigentlich?
Also du kennst es ja vielleicht, wenn man, also vom Hebräischen weiß ich es jetzt nicht, ich weiß es auch vom Griechischen. Und manche Leute, die haben ja eine Höhenphobie oder eine Schlangenphobie. Mhm. Und das ist genau das Wort, was da steht, Phobia. Und niemand würde sagen, oh, diese Schlange, ich bin so ehrwürdig ihr gegenüber und ich habe so einen Respekt vor ihr. Nein, ich bin eine Schlangenphobie, aber ich sehe Schlangen und renne in die andere Richtung, so weit wie ich kann. Ich habe Angst vor Schlangen, zumindest will ich auf Distanz bleiben. So, und das stellt uns natürlich, das fordert uns heraus, weil alle Bibelschulen der Welt, alle Prediger der Welt erzählen uns, dass Gott mein Knuddelpapa ist. Und auf einmal jetzt soll ich jetzt Angst haben vor dem? Irgendwie, wie passt das zusammen? Und deswegen ist diese Irrlehre von der Ehrfurcht entstanden, was es ja erst seit, weiß ich nicht, vielleicht 100 Jahren gibt oder so. Für die Christen vor 200 Jahren war das überhaupt kein Problem, dass sie Gott fürchten. Das war überhaupt keine Herausforderung für die. Trotzdem haben die an die Liebe Gottes geglaubt und haben Jesus ganz eng und ganz liebevoll erlebt. Aber darüber gibt es, wie gesagt, viel zu sagen. Gut. So, das ist der siebenfältige Heilige Geist. Schon das alleine reicht aus. Wenn wir das ins Gebet nehmen, wenn wir diesen Geist Gottes kennenlernen, bete doch mal einfach morgen früh. Such dir eins von den Sachen aus, vielleicht das, was dir am fremdesten ist oder das, was dir erstmal am nächsten ist. Heiliger Geist, ich will dich kennenlernen als den Geist der Kraft. Und dann nimmst du das ins Gebet und sagst, Heiliger Geist, zeig mir in deinem Wort, wo kann ich den Geist der Kraft sehen? Und dann fällt dir ein, wo du schwach bist, wo du nicht kannst, wo du vielleicht immer wieder fällst, wo du immer wieder in dumme Gedanken kommst. Herr, du bist die Kraft in mir. Komm, Heiliger Geist, sei der Geist der Kraft in mir. Und so kannst du das ins Gebet nehmen und kannst Gott darüber kennenlernen. Ist das nicht wunderbar? Wie zu viele Christen sitzen morgens vor ihrer Bibel, schlafen halb wieder ein und wissen einfach nicht, was sie beten sollen. Und die Bibel gibt uns aber so eine Fülle an Wortschatz und an Gebetsmaterial, dass wir uns richtig austoben können. Und aus 5 Minuten werden 10 Minuten, und aus 10 Minuten 30, und du denkst, wo ist die Zeit hin? Wenn wir uns die Zeit nehmen dafür. Drittens, also, die dreieinige Gottheit, der Vater, der Heilige Geist und der Sohn wenn wir es nochmal aufschlagen, Offenbarung 1, Vers 5, da heißt es, also zuerst Friede von dem, der gerade ist und der kommt, Friede von den sieben Geistern, die vor dem Thron sind, und von Jesus Christus. Das ist die dritte Person. Und um diesen Jesus Christus geht es in der Bibel. Geht es in der Offenbarung, aber es stimmt beides, geht es auch in den kommenden Versen enorm. Und es ist jetzt 10 vor 9, ein bisschen können wir ruhig noch. Wir lesen mal Kapitel 1, Vers 5 bis 8. Kenn ich was getrunken. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er wird kommen mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Halleluja. Das ist Punkt 3 für heute, der Lobpreis Jesu Christi. Wir werden es wahrscheinlich nur bis Vers 5 schaffen. Das ist aber auch okay. Ihr habt heute schon eine ganze Menge gehört. Ich lese nochmal Vers 5. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Es ist nicht schön, dass die Offenbarung Jesu Christi gleich mit einem Lobpreis Jesu Christi beginnt. Dass er verherrlicht wird. Wenn wir unsere Tage so anfangen würden, wie das Buch der Offenbarung anfängt, ich glaube, das würde uns gut tun. Wenn wir aufstehen und uns erstmal bewusst machen, wer unser Gott ist. Wer Jesus Christus ist. Wer der Gott ist, der in uns drin lebt. Bevor wir uns um Kinder, Frau und Arbeit und dieses Studium und bla 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 um alles Mögliche kümmern. Dass wir uns erstmal um Gott kümmern. Das setzt alles andere, das was jetzt kommt, setzt alles andere in die richtige Perspektive. Du kannst in den Tag gehen und hast diesen Blick auf Gott nicht und auf einmal kommen Probleme, schwierige Menschen, Herausforderungen, das wirkt alles so groß. Du kannst aber auch, wenn du aufgestanden bist, sagen, okay, ich schaue Jesus an und er wirkt überdimensional groß. Du siehst ihn als den, der mich bewahrt, als den, der mich beschützt, als den, der mich heiligt, als den, der mir Liebe schenkt, als den, der sein Blut für mich vergossen hat, der mich erkauft hat, der mich zu König und Priester gemacht hat. Du siehst ihn als alles Mögliche und er ist so herrlich und so groß. Und dann gehst du in den Tag rein und hast alle da kommen die Herausforderungen, die kommen auch so, ja, die verschwinden dann dadurch nicht, aber die wirken auf einmal viel kleiner. Wir setzen alles in ein Verhältnis, wenn wir beten, wenn wir Jesus anschauen, wenn wir ihn preisen, wenn wir den Tag so anfangen. Die Probleme, die Schwierigkeiten, die sind alle immer noch da. Aber du kannst viel leichter damit umgehen, weil du weißt, der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist. Habe ich euch richtig motiviert, jetzt morgen für die stille Zeit?
Ja.
Ich hoffe doch. Morgen ist übrigens Erweckungsgebet.
Ja.
Halleluja. Okay. Wir begnügen uns heute mal mit den Titeln und Ehrennamen Jesu hier in Vers 5. Das sind drei Stück an der Zahl. Und der erste ist, Jesus Christus ist der treue Zeuge. Ich hatte es am Sonntag auch schon gesagt, dass dieses Wort für Zeuge hier dasselbe Wort ist, was wir 1:1 aus dem Griechischen übernommen haben, Märtyrer. Er ist derjenige, der bezeugt hat, der der eine Sache, von der er überzeugt war, bezeugt hat. Und das war nicht ein Bezeugen von, ich bezeuge und dann gehe ich raus und lebe weiter wie ich vorher, sondern das war ein Bezeugen, was durch Leiden geschehen ist. Christen bezeugen ihren Herrn, indem sie für ihn leiden. Deswegen sagt Jesus, wenn der Geist aus der Höhe kommt, werdet ihr Kraft empfangen und er sagt nicht, ihr werdet Zeugnis geben, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Apostelgeschichte Kapitel 1. Ihr selbst seid das Zeugnis. 1. Timotheus Kapitel 6. Wo ist der alte Timotheus? Hier. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 13. Da sagt Paulus, okay, wir gucken jetzt nicht auf den Kontext. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. In seinem Leiden, in seiner Folterung, in seinem Verhören, wo er verspottet wurde und so weiter, hat Jesus Christus das gute Bekenntnis bezeugt. Er selbst war das Bekenntnis für die Wahrheit. Leiden für Wahrheit, das ist das, worum es bei Märtyrern geht. Jesus hätten sie so leicht gehen gelassen, wenn sie gesagt haben, wenn Jesus gesagt hätte, wisst ihr Leute, das war alles nur ein Gag. Alles okay, ich will hier nicht hier, bin nicht Messias, bin auch nicht so in Gottes, ich muss auch nicht hier König sein, ich will einfach nur ein bescheidenes Leben haben und bitte bringt mich jetzt nicht um. Die hätten den gehen gelassen. Aber er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Er hat das gute Bekenntnis bezeugt. In diesem Leib. Und deswegen ist sein Ehrenname der treue Zeuge. In alle Ewigkeit wird er bekannt sein als der gelitten hat. Jesus steht vor dem Thron nicht als, also zumindest zeigt uns die Offenbarung, seine Gestalt im Thronsaal, nicht als den großen Löwen, den großen Kriegshelden. Er erscheint auf der Erde wieder in Offenbarung 19 als großer Löwe und großer Kriegsheld. Aber vor dem Thron wird er angebetet als das Lamm. Wie geschlachtet. Er ist der treue Zeuge. Und das ist genau das, was auch dann von uns verlangt wird. Wozu Gott uns zubereiten will. Genau diese Qualität von Nachfolge, diese Qualität von Bekenntnis. Inmitten von Anfeindung, inmitten von Verlust und Leid, zu sagen, ich lege für die Wahrheit Zeugnis ab. Ich bin ein treuer Zeuge. Zweitens, das gefällt mir, Jesus Christus ist der Erstgeborene aus den Toten. Den Namen bekommt Jesus öfters in der Bibel, unter anderem auch in Kolosser 1, Vers 18. Jesus Christus war der allererste Mensch, der völlig im Menschsein war, aber trotzdem komplett erlöst und verherrlicht. Er stellt das dar, was wir sein werden. Jetzt in diesem Moment ist Jesus Christus Mensch. Deswegen war diese Menschwerdung damals hier mit Bethlehem und dem Stall und so weiter, angeblich Stall, und der Krippe und so weiter, der Himmel, wenn man sich darüber Gedanken macht, kann man dann verstehen, warum da auf einmal Engelschöre und Engelsheere sichtbar wurden vor Menschenaugen und sie haben Lobpreislieder gesungen. Weil dieser Teil der Gottheit, das Wort Gottes, sich erniedrigt hat und Fleisch geworden ist. Und dieses Fleisch wird er nie wieder los. Er ist Mensch in Ewigkeit. Er hat seine Gottheit nicht wie ein Raub festgehalten, sondern hat sich selbst zu nichts gemacht. Das ist die Liebe Gottes in Jesus Christus. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das war nicht mal ein kleiner Ausflug wie ich rette mal schnell die Menschheit und dann bin ich wieder da, sondern er hat sich in Ewigkeit an die mit der Menschheit verwoben, untrennbar verbunden. Und in seinem, durch sein Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung und seine Erhöhung zum Vater, war er der Begründer einer neuen Menschheit. Nicht durch irgendwelche Rassenexperimente und Lebensbombenprojekte und dieser ganze Nazi-Quatsch, sondern durch Kreuz, Tod und die Auferstehung durch die Herrlichkeit des Vaters. Niemand vorher, auch nicht zu Elias Zeiten, auch nicht selbst die Toten, die Jesus aufgeweckt hat. Er hat sie nur aufgeweckt, aber sie sind nicht auferstanden. Unterschied. Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten.
Wo ist der Unterschied?
Lazarus war tot und ist aufgeweckt worden. Und irgendwann später ist er wieder tot umgefallen. Jesus war tot und ist auferstanden und stirbt in Ewigkeit nicht mehr. Das ist ein ziemlicher, deftiger Unterschied. So, Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Er ist der Begründer einer neuen Menschheit. Er beginnt etwas, wo wir alle darauf zulaufen. Wir folgen ihm nach. Lass uns mal Römer Kapitel 8 aufschlagen. Römer 8, Vers 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Jesus möchte Geschwister haben. Das ist diese Herrlichkeit in dieser Erlösung, dass so viele damit reinkommen können. Durch die Tat des einen, durch den Gehorsam des einen werden viele gerecht gesprochen. Und er ist der Erste und wir folgen ihm nach. Und deswegen nennt uns die Bibel Brüder, Geschwister Jesu Christi. Wenn auch Geschwister, so auch Miterben, steht im nächsten Vers, glaube ich. Nee, nicht ganz. Ja, egal, wo das jetzt steht. Und dann leitet das ja hier in diesem herrlichen Kapitel dann zu diesem Lobpreis von Paulus um und er sagt, wer kann denn dann, wenn wir diejenigen sind, die ihm nachfolgen in diese Herrlichkeit, in diese glorreiche Zukunft, in diese Verwandlung, in Ewigkeit verherrlicht zu sein, wer kann dann gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Wer kann uns von der Liebe Gottes in Christus Jesus trennen? Schwert, Hunger, Blöße, Gewalt, Hohes, Tiefes, nichts kann uns trennen von ihm. Weil er der Erstgeborene aus den Toten ist. Weil er uns bewahren kann und bewahren wird, wenn wir festhalten bis ans Ende. Er macht den Bewahrungsstopp, wir halten uns fest. Und selbst da brauchen wir seine Gnade. Schon gut die Kurve gekriegt, oder Thomas? Die Calvinisten ist wieder zufrieden. Okay, Halleluja. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Und drittens, und damit das Letzte für heute, er ist der Fürst über die Könige der Erde. Das ist der letzte Ehrentitel, der hier für Jesus verwendet wird. Ich lese es euch nochmal vor. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. In Offenbarung 19, Vers 16 wird Jesus auch der Herr, der Herren und der König der Könige genannt. Das ist so mehr geläufig für uns. Er hat vom Vater die allerhöchste Position von Autorität und Macht verliehen bekommen. Philipper 2, Vers 9. Deshalb, weil er, und auch wieder, auch das hat, merkt ihr das? Es hat alles mit dem Kreuz zu tun. Hat alles mit seinem Tod, seinem Leiden zu tun. weil er sich erniedrigt hat, weil er ans Kreuz gegangen ist, weil er den Tod in Kauf genommen hat, weil er sich hingegeben hat. Deshalb hat Gott ihn auch hoch erhoben und über seinen Namen, über alle Namen gesetzt, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Es gibt keinen Namen, außer der Name Gottes selbst, der über Jesus Christus steht. Er hat die höchste Autorität, die höchste Machtposition im Universum, im Dasein überhaupt, in der Zeit überhaupt und Ewigkeit.
Wo steht das nochmal?
Was? Philipper 2, Vers 9. Nur Gott der Vater selbst steht über ihm, sagt 1. Korinther 15. Da heißt es, wenn Gott sagt, dass Jesus alles unterworfen wurde, so ist der ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat. Und das ist Gott der Vater selber. Diese drei Titel, diese drei Ehrennamen sind eine Botschaft alleine an uns. Auch wir sollen Zeugnis ablegen für die Wahrheit. Auch wir sollen sagen, ich möchte nicht in meinem Fleisch und nicht in meiner Sünde und in meinem Herzen. In mir ist keine Rettung, sondern die Rettung ist allein in ihm. Und deshalb nehme ich täglich mein Kreuz auf mich. Ich werde selbst zu einem treuen Zeugen. Vielleicht nicht wie vor Pontius Pilatus, vielleicht ich bin der Dummkrone. Aber doch mindestens mit dem alltäglichen Leiden der Selbstverleugnung, wo ich nicht für mich selbst lebe, sondern für seine Ehre. Und so werde ich selbst, bildlich gesprochen, folge ich ihm in seiner Auferstehung. Indem ich diesen Tod aufnehme, folge ich den Erstgeborenen aus den Toten. Deswegen ist uns der Heilige Geist gegeben worden, als Anzahlung darauf, was da einmal kommen wird. War jetzt bei Susanne eine Brille kaufen? Wenn ich gesagt hätte, ich würde die jetzt nicht komplett bezahlen, ich gebe dir nur eine Anzahlung. Dann wäre das für Susanne der Beweis gewesen, okay, der David, wenn er dann seine Brille abholt, sowas macht er wahrscheinlich nicht, ne? Aber ist egal. Wenn der David seine Brille abholt, dann kriege ich den Rest von ihm. Und so ist der Heilige Geist zu verstehen. Er kommt zu uns, macht uns zu Kindern Gottes, im Geist. Aber deine Seele und dein Fleisch, du fühlst dich immer noch so, so Kind Gottesmäßig fühle ich mich jetzt noch nicht. Aber das kommt noch, wo selbst deine Seele und selbst dein gesamter Körper verwandelt wird und du wirst, heißt es, ihm gleich sein.
Halleluja.
Und der Heilige Geist ist eine Anzahlung darauf und er leitet uns genau denselben Weg, den Jesus gegangen ist. Ans Kreuz, in den Tod. Zur Herrlichkeit des Vaters. Und das bedeutet Autorität. Das bedeutet Macht und Herrlichkeit. Und dann trifft das auf uns zu, was Paulus in Epheser 1 sagt, dass wir mit ihm an diesen hohen Orten sitzen, dass wir mit ihm thronen, dass wir mit ihm herrschen. Paulus sagt, könnt ihr noch nicht mal eure eigenen Probleme regeln? Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Der Weg und die Fußstapfen, auf denen wir Jesus nachfolgen, sind die gleichen. Und dazu ruft uns selbst so ein kleiner Vers. Okay, ich will noch kurz beten und dann, wenn es noch Fragen gibt, können wir noch Fragen stellen. Herr Jesus, wir danken dir für diese Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du der treue Zeuge bist, dass du der Erstgeborene aus den Toten bist und dass du der Fürst über die Könige der Erde bist. Dass du niemand über deine Autorität steht. Dass du immer definitiv das letzte Wort hast. Dass der Teufel machen kann, was er will. Du stehst über ihm. Du bist erhoben über alle Mächte und Gewalten. Und selbst er in seinem Wut und seinem Zorn und seiner Boshaftigkeit muss deinen Absichten letztendlich dienen. Oh, was für eine Herrlichkeit, was für eine Schönheit, die wir sehen an dem Gottmenschen, der das Leiden, das Kreuz getragen hat, der den Tod genommen hat, der hinabgestiegen ist und die Schlüssel des Hades und des Totenreiches genommen hat, der jetzt selbst die Macht über den Tod hat. Halleluja, du hast den Teufel entwaffnet. Wir danken dir, Herr, dass der Tod jetzt kein Schrecken mehr für uns ist, sondern dass der Tod nur ein Gewinn für uns ist. Ein Gewinn, weil wir wissen, wir sind in deiner Hand und wir wissen, selbst der körperliche Tod, selbst das Leiden, selbst die Herausforderung, selbst die Durststrecke können uns nicht von dir trennen, weil wir uns an dir festhalten, Jesus. Weil wir ausharren bis ans Ende. Weil wir uns die Hoffnung, wie es die Bibel sagt, weil wir uns die Hoffnung nicht nehmen lassen. Herr, wir bitten dich, dass du uns durch das Buch der Offenbarung noch weiterhin begegnest, dass du dich in unserem Leben verherrlichst, dass wir ja, dich kennenlernen als den herrlichen Sohn Gottes, als der uns erlöst hat, als der, wie es auch im nächsten Vers heißt, der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Halleluja. Wir danken dir, wunderbarer Gott. Wir danken dir für deine Liebe und deine Treue. Bewahre das Wort, was jetzt ausgesprochen wurde, die Erkenntnisse, die jetzt hier geflossen sind von Geist zu Geist. Ich danke dir, dass du treu warst und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen festhältst an diesen Worten und dass wir uns das immer noch ja, weiter durchkauen und dass es uns nicht loslässt, sondern dass wir ja, dass in uns drin ein Hunger gewirkt wird von dir, dass wir dich kennenlernen wollen, Jesus. Und dass du unser Alles sein sollst, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Gibt es zu dem, was wir jetzt hier besprochen haben, noch eine Frage? Okay. Dann habt einen gesegneten. Ja, es muss viel sein. Also die Fülle, es ist immer sehr kompakt in dieser einen Stunde. Und es muss viel sein, weil sonst kommen wir nicht voran. Deswegen musst du das so ertragen, wie es jetzt halt hier so ist. Und ihr werdet mit Gewinn daraus hervorgehen. Okay. Amen.
Danke.
Bitteschön.